Mit der Branchenvereinbarung Vermittler, der sogenannten BVV3, sind in der Schweiz für die Vermittlung von Krankenversicherungen verbindlichere Qualitäts- und Transparenzmassnahmen eingeführt worden. Seit dem September 2024 ist die Vereinbarung jetzt in Kraft. Ihr Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden mehr Rechtssicherheit zu bieten. Die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist, warum braucht es denn überhaupt Vermittler für Krankenversicherungen? Gibt es tatsächlich Kundinnen und Kunden, die man anders nicht erreichen kann? In dieser Folge reden wir über den Vertrieb und wie er seit dem letzten Herbst reguliert wird. Welche Anforderungen gelten mit der neuen Vereinbarung, eben der BVV3, und warum ist sie notwendig geworden? Besonders im Fokus stehen das Verbot der Kaltakquise, die neu festgelegten Abgeltungen und Qualität der Beratung. Und wir schauen, wie das Ganze auf Kundenseite bisher ankommt. Im Studio da begrüssen wir Joy Müller, Leiterin vom Departement Markt bei der Swica.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Der Benjamin Marti, Chief Compliance Officer bei der Swica.
Danke vielmals für die Einladung.
Und Susanne Müller-Ineichen, Ombudsfrau Krankenversicherung.
Auch ich freue mich, hier zu sein.
Am Mikrofon ist der Stefan Lindy. Fangen wir mit dem Grundsätzlichen an. Der Leistungsumfang der obligatorischen Grundversicherung, der ist ja bei allen Anbietern der gleiche. Joy, warum braucht es da überhaupt Vermittler?
Schau, Stefan, das ist wie, wenn man krank ist oder zum Arzt geht. Selbstdiagnose ist möglich, aber nicht immer sinnvoll. Also wir wissen, dass man kann sehr wohl sich im Internet informieren, aber es ist kein Vergleich zu, wenn man dann wirklich vom Arzt eine Beratung bekommt und vom Arzt die richtigen Medikamente verschrieben bekommt. Und analog dazu kann man auch sagen, es ist recht schwierig zum Teil herauszufinden für den Kunden, was ist jetzt die passende Versicherung für mich oder der passende Leistungsumfang für mich. Dazu braucht es immerhin immer noch eine Beratung.
Es braucht eine Beratung. Sind denn alle Vermittler qualifiziert für die Beratungen?
Es gibt sehr gute Vermittler, absolut. Und es gibt auch die schwarzen Schafe, die nicht so gut sind.
Also wie jede Branche auch da.
Das ist so. Und ich muss auch, wir müssen vielleicht nochmal am Anfang betonen, Vermittler ist der Überbegriff für die eigenen Leute, die wir im Unternehmen ausbilden, die wir im Unternehmen führen und langfristig bei uns halten wollen. Und dann gibt es externe Vermittler. Das fällt unter denselben Begriff Vermittler und unter dieselbe Branchenvereinbarung. Ich glaube, es ist sehr wichtig für den Talk heute hier auch hier immer wieder ein bisschen zu unterscheiden. Und auch da gibt es qualitative Unterschiede. Ja,
die Fallunterschiede, die machen wir nachher gerade noch alle miteinander. Ich würde gerne noch Susanne Müller-Ineichen von dir wissen, als Ombudsfrau Krankenversicherung, braucht es Vermittler? Findet man die besten Prämien eben nicht einfach im Internet? Bist du dir mit der Joy einig? Wie siehst du das aus eurer Sicht?
Also was Grundversicherung betrifft, braucht es aus Sicht der Ombudsstelle keine Vermittler, weil wir haben den gesetzlichen Leistungskatalog in der Grundversicherung. Die Leistungen sind für alle Versicherer gleich. Man kann ab Mitte Oktober oder Anfang Oktober, wenn das Bundesamt für Gesundheit die Prämie für das Folgejahr publiziert hat, kann man die auf der offiziellen Webseite vom Bundesamt für Gesundheit nachschauen. Das ist die www.priminfo.ch-Adresse. Wir empfehlen das den Leuten, was wir feststellen im Bereich Grundversicherung, weil sich eben die Abschlüsse von früher, vom Herbstgeschäft, immer mehr vorverschieben, schon für Frühling und Sommer, dass Leute dann eine Prämie vom aktuellen Jahr präsentiert wird und zu wenig darauf hingewiesen wird, dass das Prämien vom Folgejahr sind. Da haben wir recht viele Anfragen, wo die Leute plötzlich kommen und sagen, wieso sind jetzt die Prämien höher?
Gerne möchte ich kurz noch drauf wegen dem Leistungsumfang im KVG in der Grundversicherung. Das ist so, die sind bei allen gleich. Das heißt, wir haben hier keinen Unterschied bei den Produkten. Umso mehr ist es wichtiger, dass der Kunde versteht, wir machen einen Unterschied in der Leistung und wie man den Kunden bedient. Also der Service im letzten Endes für den Kunden, den wir als Krankenversicherer versprechen, erstmal nur versprechen, aber dann auch einhalten, wenn er krank ist, der ist, glaube ich, das Relevante dabei. Und das ist auch bei einer KVG der große Unterschied. Nicht nur die Leistung, die man dann in der Zusatzversicherung hat, die ja nun mal doch auch immer noch ein wichtiger Teil der Beratung ist.
Aber ein spannender Aspekt, oder? Obwohl quasi die Leistung definiert ist, klar definiert ist bei der Grundversicherung. Der Service, wie die Dienstleistung erbracht wird, der macht effektiv den Unterschied. Joy hat es vorher erwähnt, wir müssen ganz genau unterscheiden, wenn wir von dem BVV 3 reden. Wer betrifft das ganz genau? Das Geschäft funktioniert folgendermaßen: Es gibt interne Vermittler, es gibt externe Vermittler und es gibt noch sogenannte Untervermittler. Dann gibt es bundene und unbundene Vermittler und seit der Verfügung von der FINMA, von der Finanzmärkteaufsicht vom September 2023, da gilt sogar die Webseite Comparis, wo man Versicherungen vergleichen kann, gilt ebenfalls als Vermittlerin. Wie funktioniert der Markt ganz genau? Wer sind die Akteure und wie funktionieren die miteinander?
Gut, wir haben unterschiedliche Akteure, wie du gesagt hast, insbesondere die Gebundenen. Das sind diejenigen, die bei uns angestellt sind. Die sind ganz klar an die Swica gebunden. Dann gibt es aber auch noch externe Vermittler. Wenn die sich als gebunden betiteln, dann sind sie auch an eine Versicherung gebunden. Da gibt es heutzutage noch Unterschiede, die werden unterschiedlich ausgelegt. Darauf werden wir auch noch kommen, an die unterschiedlichen Auslegungen. Wir von der Swica legen das ganz exakt aus, dass ein gebundener Vermittler nur einem Brand in derselben Branche verpflichtet sein kann. Ansonsten gibt es einen Konflikt.
Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin gebundener Vermittler von der Swica, dann darf er mir nur Swica verkaufen und keine andere Krankenversicherung
im Moment. Korrekt.
Und da gibt es solche, die direkt bei der Swica angestellt sind, solche, die aber auch unabhängig sind, im Sinne von, arbeiten nicht oder gehören nicht zu der Swica als Firma, unternehmerisch, aber sind gebunden im Sinne von, sind zwar eine eigene Firma oder selbstständig, aber verkaufen eben nur mit Swica innerhalb des Krankenversicherungsbereichs. Exakt. So richtig verstanden.
Korrekt.
Jetzt haben wir noch die Verfügung von der FINMA September 2023, dass sogar eine Webseite wie Comparis, die man vergleichen kann, als Vermittlerin wahrgenommen wird. Für mich macht das ja irgendwie noch Sinn, weil ich kann dort ja verschiedene Versicherungen anschauen und entsprechend auch für mich etwas buchen und sogar abschliessen. Wie sieht das aus Sicht von der Ombudsstelle?
Also ich finde das korrekt, dass Comparis, wo ja auch Provisionen dann bekommen hat, jetzt auch als Vermittlerin qualifiziert worden ist.
Grundsätzlich ist völlig klar, und das ist, glaube ich, als einziges wirklich klar definiert, wer Abschlüsse macht, Direktabschlüsse, der muss auch, und dementsprechend was dafür bekommt, der muss auch als Vermittler betitelt sein, ob nun gebunden oder ungebunden.
Und das ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten vielleicht nicht klar, dass Comparis nicht nur ein Vergleichsportal ist, sondern für den Verkauf auch eine Abschlussprovision überkommt, also auch dort sind eigene Interessen im Spiel, die es verfolgen. Also macht die Regulierung auch Sinn. Würde anders aussehen, wenn es jetzt nur ein Vergleichsportal wäre, wo man nicht könnte abschliessen, heisst das.
Absolut korrekt.
Das Krankenversicherungsgeschäft ist ja vergleichsweise stark reguliert. Warum, Joy, braucht es nebst dieser Regulierung zusätzlich noch so eine Branchenvereinbarung?
Ja, grundsätzlich haben wir Versicherer uns ja gemeinsam hingesetzt und haben gesagt, es braucht diese Regulierung, weil das Gesetz tatsächlich etwas schwammig war. Es war sehr offen. Zum Beispiel, Provisionen müssen wirtschaftlich sein. Was bedeutet das denn wirtschaftlich? Dementsprechend haben wir gesagt, nein, damit da ein stärkeres Korsett gegeben wird, eine klarere Haltung gegeben wird, wollen wir uns zusammensetzen und bestimmte Sachen selbst nochmal regeln. Es geht eigentlich mehr darum, im Rahmen des Gesetzes nochmal klarere Regeln und detailliertere Regeln zu bestimmen. Gleichzeitig wurde eben diese Meldestelle errichtet, die dann das auch prüfen kann. Letzten Endes eben das Gesetz dadurch oder die FINMA noch viel zu schwammige Vorgaben hatte. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, es braucht diese Meldestelle.
Aber seitens Gesetzgeber hat man einen gewissen Rahmen geschaffen und ihr habt den für euch innerhalb der Branche konkretisiert, dass ihr klare Handlungsempfehlungen, klare Richtlinien habt und habt das Gesetz für euch eigentlich ausgedeutscht, Benjamin.
Genau, also ich sehe es relativ nüchtern. Ich glaube, das ist, also es hat ja auch noch die VAG-Revision gegeben, die das Vermittlungsgeschäft ja auch noch reguliert hatte. Und im Vorfeld dazu hat es ja die Branchenvereinbarung gegeben, die am Anfang eine Selbstregulierung war. Immer, glaube ich, im Hinblick darauf, dass sie mal allgemein verbindlich erklärt wird, ein Teil davon. Und das hat jetzt auch stattgefunden. Und ich glaube, das ist einfach eine ergänzende Regulierung für diesen Sonderfall jetzt gerade mit Vorgaben für Qualität und für einfach die Entschädigung.
Das Susanne, aus Sicht der Ombudsstelle?
Es gibt ja die Meldestelle, wo die Branche, in dieser Branchenvereinbarung auch vorgesehen ist. Ich sehe dort einen Vorteil auch drin, die FINMA zu sanktionieren, die Strafen aussprechen, aber sie dort nicht den Einzelfall anschauen. Und da ist sicher die BVV 3 noch eine gute Ergänzung.
Jetzt für mein Verständnis, Meldestelle versus Ombudsstelle.
Da ist die Abgrenzung nicht ganz einfach. Also wir haben bis jetzt natürlich auch sehr viele Fälle immer gehabt. Und die neue Meldestelle, die ist erst für Abschlüsse, die ab 1.9., also Unterschriften, die ab 1.9.24 gemacht worden sind, zuständig. Wir haben jetzt noch viele Fälle, die bereits vorher passiert sind, also im Frühling 24 oder noch früher, die an uns hergetragen werden.
Aber das wird sich entsprechend in der nächsten Zeit auch klären mit dieser Abgrenzung. Du hast gesagt, das ist noch nicht so einfach, auch noch nicht ganz klar, wie das konkret wird aussehen.
Das ist es so, ja.
Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen, wenn ich darf. Also ich habe genau eine dritte Linie, die ich finde. Und zwar, wenn sich ein Bürger direkt bei der Aufsichtsbehörde meldet, haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Aufsichtsbehörde auf uns zukommt und auch eine Erklärung haben will. Das läuft ein bisschen parallel an euch vorbei, oder? Mhm. Aber das ist durchaus das Interesse der Aufsichtsbehörde, ist heute auch intakt. Und die Frage dann, also da gibt es einen rechten Fragekatalog, wo man dann auch muss, Antwort geben muss. Was auch im weiteren Sinne natürlich eine Qualitätssicherung ist für das ganze Thema. Dann, oder?
Wir haben die Meldestelle, die wir hatten. Gibt es weitere Unterschiede, wenn man jetzt die BVV 3, also die dritte Variante, oder die dritte Vereinbarung anschaut, im Vergleich zu den Vereinbarungen BVV 1 und 2, die es vorher gegeben hat?
Also wir merken auf der Ombudsstelle, bei der täglichen Arbeit, bei den täglichen Anfragen kein Unterschied, ob BVV 1, 2 oder 3 existiert hat oder auch die Zeit vor der BVV. Wir haben eigentlich immer etwa gleich viele Anfragen. Einzig eine Periode haben wir einen Unterschied gemerkt. Das war ab September bis Dezember 2024. Das ist nämlich, wo die BVV 2 außer Kraft war und die Gesetzgebung vom Bund noch nicht gegriffen hat. Dort ist so ein bisschen ein gesetzloser Zustand war und dort haben wir gemerkt, dass die Vermittler das doch ausgenutzt haben und ziemlich aggressiv auch auf Kundenfang gegangen sind.
Ja, da kann ich natürlich so nicht wirklich sagen, wie die Kundenreaktion drauf ist, aber grundsätzlich zu betonen ist schon nochmal, dass wir halt aufgrund der Kaltakquise, das war auch einer der wichtigen Punkte, warum man die BVV 1 gemacht hat. Das hat sich durchgezogen durch 1, 2 oder 3. Auch, also zumindest glaube ich, bei denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war völlig klar, wir halten uns, egal was ausgesetzt ist oder ob wir unterschrieben haben oder nicht, daran, dass wir die Qualitätsstandard hochhalten, dass wir die Kaltakquise hochhalten. Für uns war es mehr ein Spiel, wird es geahndet, wird es nicht geahndet, gibt es Meldungen, müssen wir entsprechend den Meldungen Rechenschaft tragen. Ansonsten ist es für uns immer das Gleiche geblieben. Ich muss noch einen wichtigen Hinweis machen, ich glaube, den habe ich ja gerade am Anfang gemacht. Dazwischen ist Folgendes passiert, dass der Bundesrat entschieden hat, für Vermittler, der Begriff, da fallen auch die eigenen Mitarbeiter rein. Das ist absolut richtig, aber so war der Ursprungsgedanke nicht gedacht. Wir wollten wirklich sehr stark den Fremdvertrieb kontrollieren, bis hin zum Eindämmen, kann man so sagen. Wenn wir jetzt über die eigenen aber auch noch mitreden. Und das war dann so die Schwierigkeit, wo wir uns hingesetzt haben, wir müssen von der 2 nochmal eine 3 machen. Jetzt betrifft es auch unseren Eigenvertrieb. Wie wollen wir damit umgehen? Was bedeutet es, wenn ich im Marketing Leads generiere? Sind die jetzt schon abgegolten mit diesen Monatsprämien, die man zahlen darf, sind die nicht abgegolten? All solche Themen haben sich plötzlich neu gestellt. Und von daher war das für uns die Dreier natürlich schon nochmal eine ganz andere Ausgangssituation, die wir entsprechend auch für den Eigenvertrieb brauchten.
Also die internen und die externen Vermittler, die neu unter die BVV 3 fallen.
Absolut. Qualitätsstandards sind aber grundsätzlich gleich geblieben, haben wir für die externen wie für die internen durchgehalten vom ersten.
Jetzt hast du vorher kurz das Thema Kaltakquise erwähnt. Ich möchte gerne auf das noch kurz eingehen. Wenn es abends dann plötzlich das Telefon läutet, da ist jemand dran, der sagt, wir sind da von Ihrer Versicherung und das ist meine Versicherung. Ja, nein, eigentlich ist es aber dann doch ein Vermittler und so weiter. Die Kaltakquise-Telefon Telefons. Ich finde die selber teilweise sehr, 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 sehr nervig. Die sind geregelt jetzt durch die BVV 3. Wie konkret sind die geregelt? Heisst das, also so Anrufe kommen nicht mehr vor? Oder wo stehen wir aus Sicht der Kundinnen und der Kunden?
Wir haben die ersten Analysen, wie gesagt, das war bei der BVV 1 auch schon so. Das ist etwas, was geblieben ist. Und ich glaube, da hat sich auch keiner von auch meinen Kollegen nicht irgendwie plötzlich daran nicht mehr halten wollen. Das war das Grundlegende, was wir erreichen wollten. Daraufhin muss man auch sagen, wir haben bei den ersten Messungen noch mit dem mit der Meldestelle zusammen, hieß es tatsächlich, dass es zurückgegangen ist, dass es nicht mehr vorkommt. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Man muss auch dazu sagen, dass es gar nicht Versicherer sind, die das machen, sondern es machen externe Stellen, die weder FINMA kontrolliert sind, noch BAG kontrolliert sind, noch wahrscheinlich irgendeinen Kontrolleur haben. Die werden aber bezahlt natürlich von jemandem. Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die heute noch irgendwelche Anrufe machen. Ich selber habe auch schon von denen bekommen. Da war aber kein Versicherer an sich dahinter.
Bei der Ombudsstelle haben wir kaum Beschwerden gehabt wegen Kaltakquise. Also schon Jahre eigentlich ist das sehr, sehr tief, selten mal ein Fall. Unsere Hauptthematik, wieso es die Leute an uns gelangen, ist, weil ihnen quasi, also fast unbewusst, Zusatzversicherungen verkauft werden, die es nicht realisieren, dass ein Vertragsschluss stattfindet oder dass sie einen verbindlichen Antrag anklicken oder unterzeichnen. Und dann noch das Zweite, dass Vermittler ihre bestehenden Zusatzversicherungen kündigen, bevor sie Garantie haben, dass beim neuen Zusatzversicherer vorbehaltlos aufgenommen werden. Also das ist ein grosses Problem. Das sind die zwei Hauptprobleme, die wir eigentlich mit Vermittlern konfrontiert sind.
Und juristisch, du bist selber Juristin, natürlich auch sehr spannend. Entsteht dann ein Vertrag, wenn jemand gar nicht weiss, dass ein Vertrag entsteht und die Absicht zum Vertragsschluss gar nicht da ist?
Ja, es ist eben zum Beispiel gerade mit dem Beratungsprotokoll, wo wir sicher auch noch werden davon reden, oder? Dort steht häufig drinnen, mich erklären, dass mir bewusst war, dass ich da einen verbindlichen Antrag unterschreibe. Und auch das Protokoll muss der Versicherte unterschreiben. Meistens geht das alles sehr schnell und dann heisst es da noch geschwind eine Unterschrift und da noch eine und dann wird eine Beweisfrage. Dann kann man ihm natürlich sagen, ihr habt es unterschrieben und dann wird es schwierig. Oder?
Das Beratungsprotokoll, wir bleiben gerade bei dem Thema, ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, Joy.
Absolut. Und das ist auch einer der großen Schritte, wo wir klar gesagt haben, es muss eine Unterschrift da sein. Das muss jetzt wirklich beweisbar gemacht werden. Und es ist auch da richtig, wenn man als Kunde dem Vermittler nicht klar sagt, Ruhe, Ruhe, ich möchte jetzt hier nichts unterschreiben, dann kann sowas passieren, dass der schnell zu einem Abschluss kommen möchte. Und genau hier kommen wir wieder zurück zur Qualität. Wir müssen das als Versicherer überprüfen. Bei unseren eigenen in der Firma ist das sowieso völlig klar. Die sind auch anders incentiviert. Wir haben aber externe Vermittler, die natürlich wirklich nur über diesen schnellen Abschluss incentiviert sind und nicht auf Nachhaltigkeit gerichtet sind. Und da muss man wirklich als Versicherer meiner Meinung nach auch klar Abstand von nehmen und sagen, da mache ich nicht mit, weil der Kunde selber ist da fast schutzlos zum Teil.
Und Qualität leidet ja darunter, Benjamin.
Genau. Also was ich noch einleitend würde sagen, ist, in meiner Wahrnehmung gibt es eigentlich sehr viele, die sehr gut arbeiten. Und es ist so berühmterweise, oder, die wenigen schwarzen Schafe, wie wir sie schon genannt haben, tun dann immer ein bisschen alle in ein schlechtes Licht drücken. Oder? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine provokative Aussage, aber ich unterschreibe nichts, was ich nicht verstehe. Auch auf der Straße nicht. Wir sind Juristen, ich weiss, das kann nicht der Maßstab sein, aber das gibt's. Und da gibt's für mich halt eben das Korrektiv, einerseits mit der Ombudsstelle, mit der Meldestelle, es gibt's Korrektiv. Also sie können auch direkt auf uns zukommen, im Beschwerdeverfahren, sie können an die Aufsicht gelangen und ich glaube, da ist dann einfach auch an uns, beispielsweise, wenn jetzt ein immer wieder negativ auffällt, dass wir dem nachgehen, das ist dann unsere Verantwortung. Und ich glaube, in dem Zirkel ist der Weg, wo man geht. Oder? Es gibt die schwarzen Schafe, die alle ein schlechtes Licht drücken, aber es gibt ausgleichende Momente. Es ist für einen Versicherungsnehmer zuweilen mühsam, das verstehe ich. Aber wo lässt sich das nicht vermeiden? Oder? Manchmal. Das ist jetzt eine blöde Aussage, aber Hauptsache, man geht einfach diesen Themen konsequent nach. Und ich glaube, dann à la longue sollte das dann
zu einer klaren Verbesserung weiter noch führen.
Ist für euch natürlich auch wirtschaftlicher, wenn ihr diesen Themen angeht und die Schwalzen schaffen, die da sind, dass man die auch wirklich findet.
Absolut. Also wenn uns was gemolken wird, muss man dem nachgehen. Das ist das eine. Aber das andere, also man muss, wie Benny gesagt hat, auf verschiedenen Ebenen dran arbeiten. Wir haben einerseits diese klaren Vorgaben mit der Unterschrift etc. Aber zum Beispiel auch die Ausbildung muss dabei helfen.
Und also, das gibt es ja jetzt auch neu im genau. BVV 3, eine obligatorische Ausbildung für Vermittler. Was hat es mit der genau auf sich?
Also das besteht wieder im Sinne der Qualität. Jeder, der berät und verkauft, muss eine Ausbildung gemacht haben, den VBV zum Beispiel, aber auch andere Ausbildungen, je nachdem, was auch dann die Firma noch zusätzlich verlangt. Und das ist absolut klar, weil wir hatten natürlich auch, man muss sich vorstellen, man kommt von der Zeit her, wo eigentlich jeder ohne Ausbildung, sagen wir mal ein Friseur, ein Coiffeur, eine Versicherung beraten konnte und dem Kunden andrehen konnte. Und diese Zeiten, die gehen schon lange nicht mehr. Ich glaube, das hätte man gemerkt, hätte man vorher da schon die Ombudsstelle oder die Meldestelle gehabt. Jetzt befinden wir uns in einem Rahmen, wo genau da noch an den wichtigsten Themen gedreht wird, nämlich Provision, Ausbildung etc.
Du hast die Incentivierung erwähnt, oder? Und Provisionen, auch da gibt es neu in dieser BVV 3, gibt es ganz klar festgelegte Vermittlerentschädigungen, ganz klar festgelegte Provisionen. Wenn wir auf Bern schauen, ins Parlament schauen, dort sind ja höhere Entschädigungen, ganz besonders bei den Zusatzversicherungen, immer noch ein Dauerthema. Wie ordnet ihr den Bereich mit diesen festgelegten Vermittlerentschädigungen und Provisionen neu nach BVV 3 ein?
Also die hohen Provisionen setzen natürlich aus unserer Sicht ganz falsche Anreize, weil der Vermittler, je mehr Zusatzversicherungen er verkauft, je teurere Zusatzversicherungen er kann verkaufen, desto mehr verdient er. Und das merkt man einfach. Wir haben Leute, die sich an uns wenden, die Zusatzversicherungen wirklich angetragen bekommen haben, die sagen, das haben wir nie wollen. Und die nachher mit 7 Zusatzversicherungen, unter anderem Spitalzusatzversicherungen, die teuer sind, auf der Police haben. Das ist ein grosses Problem. Ja.
Sehe ich auch so. Wir hatten uns zum Teil, wir hatten uns ganz klar deswegen die BVV 2 nicht unterschrieben, weil wir die höhere Provisionierung nicht gut geheißen haben. Die höhere Provisionierung ist so entstanden, dass man halt gesagt hat, hey, wir haben den Eigenvertrieb noch drin. Das ist leider kontraproduktiv für den externen Vertrieb gewesen, muss man sagen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass wir uns in der BVV 3 auch zu tieferen Provisionssätzen eigentlich gefunden hätten. Und das war die Diskussion. Schade.
Ich bin manchmal geneigt zu sagen, also, wenn man Qualität einfordert, Ausbildung etc., dass das halt irgendwo durch einen neuen Preis hat, oder? Und das ist vielleicht also eine abstrakte Meinung, denn als Jurist gibt es das einfach umzusetzen, weil es für allgemein verbindlich erklärt worden ist, ist das die Obergrenze. Und als Bürger kann man sagen, es ist wahrscheinlich eben, wie man jetzt hier am Tisch sagt, vielleicht auch noch hoch angelegt. Aber es ist jetzt auch, ich glaube, ein bisschen gestaunt, wo wir damals dann eben die Höhe mitbekommen haben. Das ist, mag ich mich erinnern, dass die Diskussion war, dass man eben noch mit weniger theoretisch gerechnet hätte.
Ja. Wenn wir in den Geschäftsbericht hineinschauen von der Swica, dann hat Swica letztes Jahr Beteiligung an Vermittlerfirmen abgestoßen. Warum der Entscheid?
Ganz klar, wir setzen auf nachhaltige Qualität. Zum einen haben wir gesehen, dass ein schneller oder eben die Externen zum Teil mehr auf den schnellen Abschluss abgezielt haben. Und wir gesehen haben, das bringt auch uns überhaupt nichts, das bringt dem Kunden nichts. Dem Einzigen, wo es was gebracht hat, ist dem Vermittler. Letzten Endes, wenn schnell abgeschlossen wird, geht der Kunde auch schnell wieder woanders hin. Und wir haben uns zum damaligen Zeitpunkt klar für die Strategie ausgesprochen. Wir stärken den Eigenvertrieb noch mal mehr. Also man kann auch im Geschäftsbericht lesen, dass wir als Swica schon immer, also seit Bestehen eigentlich, den Eigenvertrieb sehr stark gestützt haben und der große Löwenanteil der Produktion kommt aus dem Eigenvertrieb. Und dementsprechend war das schon immer die Strategie. Wir haben sie jetzt einfach nochmal klar und bewusst ausgesprochen, nachdem wir Erfahrungen gemacht haben, die wir selber nicht wollen.
eben auch das eine von der Lösungen, die ihr jetzt erarbeitet habt, das Commitment, das klare Commitment zu dem weiteren Weg. Was hat es sonst für Herausforderungen gegeben im Zusammenhang mit der Umsetzung von der BVV 3?
Ja, ich glaube, wie du es schon gesagt hast, der Eigenvertrieb, den man einfach auch nicht müssen ins Scope nehmen musste. Aber du hast es auch schon richtig gesagt, ich glaube, wir haben von Anfang an eigentlich die Linie gefahren. Also in meiner Wahrnehmung hat man nicht, also ist nicht die grosse Übung dann nachher gewesen, wo die BVV 3 dann für allgemein verbindlich erklärt worden ist. Dort hat man einfach dann halt klare Vorgaben, da muss man checken, dass man das alles einhält, dass einfach das ganze Spektrum abdeckt ist. Aber es war ja nichts bahnbrechendes Neues gewesen. Es ist eigentlich dann einfach eben allgemein verbindlich worden. Und gerade die Kaltakquise ist für uns kein neues Thema gewesen. Und eben, vielleicht noch die Frage vorher, es hätte ja dann auch die Ungebundenen gegeben, da wäre es auch Partner, also da wäre gar nicht im Gange, wenn du beteiligt wärst, weil das würde ja eine Gebundenheit dann suggerieren. Und ich glaube, das hat dann einfach so, also es war eigentlich absehbar gewesen und es war ein bisschen kurzfristig dann doch auch noch gekommen. Es war ja lange unklar gewesen, ob jetzt die allgemeine Verbindlichkeit kommt. Das war vielleicht noch ein bisschen die Herausforderung gewesen, dass es dann sehr schnell gekommen ist. Aber das musst du antizipieren und das haben wir gemacht.
Genau, also auch das haben wir letzten Endes schon im Frühjahr gesagt, egal ob es jetzt kommt oder nicht, das wird nicht langfristig so gehen und das ist nicht unsere Strategie. Von daher haben wir da relativ schnell auch dann die Verträge alle schon parat gehabt.
Für die Versicherer hat es Veränderungen gegeben. Wie sieht es aus Sicht von der Ombudsstelle? Haben die gespürt, dass da etwas passiert ist auf dem Markt, dass sich etwas verändert hat?
Wie bereits gesagt, nicht gross, nein. Wir haben einfach, eben die Leute kommen an uns her und auch mit dem Thema Schlechtberatung durch die Vermittler, oder? Das fängt auch an bei der Gesundheitsdeklaration. Wenn man die mit dem Vermittler ausfüllt, dann hören wir häufig und wir hören sie so häufig, dass es muss stimmen. Also die Leute, nicht alle Leute würden genau die gleiche Lüge auftischen. Die sagen zum Beispiel, wir sind Gesundheitsdeklaration durchgegangen, er hat gesagt, sie haben eine Rückenoperation gehabt, aber das ist jetzt ein Verhältnis, also da müssen sie nichts angeben mit Ja, also und dann ist alles Nein und dann schlussendlich früher oder später merkt man, dass die Frage falsch beantwortet worden ist und für eine Versicherte hat das natürlich auch das Konsequenz, dass er in eine Anzeigepflichtverletzung reinläuft. Teilweise können wir es benutzen, wir gehen sogar so vor, wenn Leute Zusatzversicherung am Anfang nicht wollen, dass wir sagen, tun noch mal die Gesundheitsdeklaration so, wie es richtig muss sein, ausfüllen und dann eben mehrheitlich Ja ist oder schon nur an paar Orten ja, dass man das am Versicherer auflegt und der dann findet, ah nein, das sind wir nicht interessiert und die Leute dann aus dem Vertrag rauslassen. Aber eben, das ist auch ein Problem, Falschberatung bei der Gesundheitsdeklaration. Was wir auch feststellen, auch, hören wir auch immer wieder, dass die Leute sagen, der Vermittler hat gesagt, ich müsste hier noch die Unterschrift geben und sie setzen sie unter einen verbindlichen Antrag und der Vermittler sagt ihnen, ja, das ist nur zum Bestätigen, dass der Termin bei ihnen stattgefunden hat, dass ich meinem Arbeitgeber bestätigen kann, dass der Termin stattgefunden hat. Also halt einfach mit unlauteren Methoden die Leute zur Unterschrift überreden.
Aber genau da gibt es ja Handhabe. Du hast vorhin gesagt, es gibt einerseits die Meldestelle Vermittler, es gibt auch eine Ombudsstelle, wo die Abgrenzung, wer macht was, wie, das kommt noch aus, das ist sich noch am Finden. Aber es gibt FINMA und FINMA hat neue Möglichkeiten zum Vermittler, die gegen die Regelungen verstoßen, die sanktionieren mit Geldstrafen bis zu 100'000 Franken. Hat es schon Fälle gegeben, wo es tatsächlich Sanktionen gegeben hat seitens der FINMA?
Das entzieht sich meiner Erkenntnis. Ich möchte da nur noch geschwind sagen, für die Leute selber, die den Vertrag loswerden wollen, ist das Problem noch nicht gelöst. Oder? Das macht die FINMA nicht. Aber wenn die FINMA viele Meldungen bekommt, und wir dann natürlich die Leute manchmal auch motivieren, das auch noch der FINMA melden. Und wie du, Benni, vorher gesagt hast, wenn dann zahlreiche Meldungen auch bei der FINMA eingehen, vom gleichen Vermittler, dann wird sie natürlich auch heranschauen.
Und das gab's schon. Wir haben von der FINMA schon Meldungen bekommen. Achtung, der und der Vermittler, da haben wir erhöhtes Aufkommen von irgendwelchen Meldungen bekommen und dann haben wir den natürlich gestrichen und andere auch. Also.
Das heisst aber für Mittler, wenn ihr nur schon die Info überkommt, Joy, was eben heisst, da haben wir sehr viele Meldungen bei einem Vermittler, ihr streichet den. Es ist nicht wirtschaftlich für einen Vermittler. Er spielt mit dem Feuer und riskiert seine wirtschaftliche Zukunft. Das ist sicherlich schon mal ein Anreiz, dass man sich ethisch und richtig verhalten.
Wir sind sehr dankbar sogar, wenn wir diese Meldungen bekommen, weil insbesondere tut es die Kundenzufriedenheit minimieren und das geht überhaupt nicht. Also wir haben letzten Endes da eine klare Regelung und man kann das sehr schnell auch entsprechend drehen. Grundsätzlich ist es aber halt erst danach. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir vorab mit all diesen Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, wirklich vorab gar nicht mehr solche Fälle bekommen und die schwarzen Schafe stärker identifizieren. Dafür würden wir auch noch plädieren, dass wir viel mehr zusammenschaffen, um solche schwarze Schafe zu identifizieren und nicht das im Nachhinein von der FINMA gemeldet bekommen. Dann ist die Misere schon passiert.
Es klingt jetzt für mich mit obligatorischen Ausbildungen, mit Beratungsprotokollen. Es klingt nach einem guten Weg für Sie. Und trotzdem habt ihr seitens von der SWICA gesagt, wir unterschreiben die BVV 3 nicht. Warum?
Genau aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe, dass wir sind von der BVV 1 und 2 waren wir noch bei Provisionen, die tiefer waren, um einiges tiefer als bei der BVV 3. Und wir haben uns für die tieferen ausgesprochen. Das war mal der erste Hard-Factor, den wir hatten. Und dann gibt es auch noch andere Themen, wo wir sagen, da ist sie nicht scharf genug. Wir hätten uns gewünscht, es wird eben klarer und schärfer. Wie soll man im Eigenvertrieb damit umgehen und wie soll man im Fremdvertrieb damit umgehen? Dann hätte man mit diesen klaren Aussagen nämlich auch auf der tieferen Provision bleiben können, bin ich völlig von überzeugt.
Aber das heisst, für mich zur Erklärung schon, ihr seid nicht gegen die obligatorische Ausbildung, Nein. Sind nicht gegen Beratungsprotokoll, sondern sind dafür und sagen sogar, auch die BVV 3 geht da jetzt zu wenig weit, ist zu wenig geschärft. Und Provisionen sind zu hoch, Provisionen hätten tiefer dürfen bleiben, das ist der Standpunkt von der SWICA.
Und ich muss nochmal betonen, wir haben seit der BVV 1, vorher auch schon, aber seit der BVV 1 ganz klar uns dazu ausgesprochen, die Qualitätsstandards zu halten und haben sie nie ausgesetzt. Ob nun die BVV 2 irgendwann mal ausgesetzt wurde oder nicht, ist mir gar nicht so bewusst, weil wir haben das einfach gehalten.
Was bräuchte es zusätzlich, Joy, für mehr Transparenz und für mehr Vertrauen? Wo soll noch mehr geschärft werden, ganz konkret?
Ich denke grundsätzlich, wie ich erwähnt habe, wäre so eine gemeinsame Stelle, wo man sich als Versicherer zusammentut und die schwarzen Schafe gemeinsam identifiziert. Da haben wir ein gemeinsames Interesse. Und das wäre sicherlich eine Maßnahme, die man noch voranbringen kann. Viele andere Sachen sind aus meiner Sicht Sachen, wo es jetzt auch noch stärker gelebt werden müssen. Die Ausbildung zum Beispiel. Das ist gestaffelt. Für den Fremdvertrieb ist sie schon in Anspruch oder ist es schon da. Für den Eigenvertrieb wird es erst ab 2026 geregelt sein oder muss es erst ab 2026 geregelt sein. So Sachen könnte man natürlich entsprechend vorziehen, respektive. Das wird dann auch nochmal massiv wirken.
Ich möchte gerne zum Schluss mit allen Drünen und Blick in die Zukunft werfen. Wie könnte sich das Vermittlergeschäft zukünftig entwickeln, wohin geht der Reis und vor allem, was für Massnahmen, von welchen Massnahmen könnten Kundinnen und Kunden am meisten profitieren, Susanne?
Also ich finde jetzt das, was Joy gesagt hat, eben, dass man mehr zusammen schafft unter den Vermittlern. Also da sehe ich sicher ein Potenzial. Nachher finde ich auch sehr löblich, wenn man sagt, man will ein bisschen von diesen ungebundenen Vermittlern weg, mehr in Eigenvertrieb rein, weil dort stellen wir auch fest, also wenn es irgendwie zum Beispiel um Schadenersatz geltend machen geht, das ist natürlich viel erfolgreicher, viel einfacher, wenn man Versicherer nebenzu hat, als wenn man da einen ungebundenen Vermittler hat und den Leuten muss sagen, den Versicherten gehen schauen, dass sie dort Schadenersatz bekommen. Die Leute sind meistens über alle Berge, nehmen das Telefon nicht mehr ab und das ist schwierig. Aber wenn ein Versicherer nebenzu ist, das ist der aber will auch Qualität bieten und ist dann auch bereit, vielleicht für Fehler, die der Vermittler gemacht hat, einzustehen.
Ich glaube auch, die Qualität letzten Endes, die wird sich durchsetzen. Und wenn wir da irgendwo auch dem Kunden beiseite stehen können, also eigentlich jedem Kunden raten müssten, ruf doch nochmal direkt bei der SWICA an oder ruf doch nochmal direkt bei dem, wo dann letzten Endes auf der Police steht und frag nochmal nach, wie das dann ist. Weil der Kunde muss lernen, dass es nicht um den Abschluss geht, sondern um die nachhaltige Betreuung, genau wie beim Hausarzt. Die Kontinuität dessen macht das Ergebnis sehr gut und die Qualität wird dadurch besser und so ist es bei uns auch. Wenn der Kunde mit uns Kontinuität hat, dann geht's ihm besser.
Ich würde erwarten, dass das Korsett enger wird in Zukunft. Und ich glaube, erste Anzeichen sind schon deutlich erkennbar. Du hast gesagt, das BAG und die FINMA haben sich schon mal austauscht bezüglich einem Vermittler, der man eine Meldung bekommen hat. Und ich glaube, die Einzelschicksale, die wird es wahrscheinlich vereinzelt noch geben, aber da gibt es dann im Nachgang auch immer noch Lösungen. Ich kenne aus dem privaten Umfeld, wo es jetzt zu einer Rückabwicklung kommt. Aber ich würde jetzt erwarten, dass all die Massnahmen, die jetzt mal von den Qualitätsmassnahmen abgesehen, mit der Ombudsstelle, Meldestelle, dass halt wirklich die Aufsicht erwacht. Und ich meine, sie beaufsichtigen die Ungebundenen, sie beaufsichtigen die Gebundenen indirekt über uns. Das spüren wir und das Korsett wird enger. Und ich glaube, der Spielraum für die, die wirklich Schabernack treiben, Unterschriften gehen, davon würde ich erwarten, dass es enger wird. Also einfach rein durch alles das, was jetzt an mich hergetragen wird, auch seitens Aufsicht, Regulierung und die Beschwerdefälle etc. Da wird die Luft dünner. Ich bin jetzt gespannt, was du
die Luft dazu wird dünner, sagst. Susanne.
Wir sind natürlich auch auf die Mitarbeit der Versicherer angewiesen. Eben, wir sind für alle Versicherer in der Schweiz zuständig. Ich kann hier sagen, nicht alle handhaben das gleich. Nicht alle sind vielleicht so kundenzentriert, sage ich jetzt mal. Gewisse sagen einfach, der Vertrag ist zustande gekommen, wir halten daran fest. Und gewisse tun eine Stellungnahme vom Vermittler einfordern. Und das ist natürlich einfach, also sich die Ombudsstelle, die Antwort ist immer klar. Es ist immer alles wunderbar gelaufen bei diesem Gespräch. Und das ist dann einfach die Stellungnahme einholen. Und dann kommt bei uns die Antwort, der Vermittler hat gesagt, es sei alles wunderbar gelaufen. Darum halte ich mir am Vertrag fest. Das ist halt schon nicht das, was weiterhilft. Wir kommen längst nicht in jedem Fall kommen wir beim Vermittler durch. Ich sage auch, nicht in jedem Fall ist der Vermittler die Schuld. Natürlich gibt es auch mal einen Versicherten, der einen Fehler gemacht hat. Aber häufiger ist natürlich der Vermittler, der einfach einen Vertrag unterjubeln wollte. Also anders kann man es teilweise nicht ausdrücken.
Obligatorische Ausbildung, Beratungsprotokoll, Regulierung, die sehr viel Raum lässt, viel Raum zum Schnaufen lässt, aber auch muss konkretisiert werden. Das haben wir gemacht mit BVV 1, 2 und jetzt auch mit BVV 3. Die Reise geht weiter, es muss konkretisiert werden. Die Zusammenarbeit unter den Versicherern, haben die gesagt, muss weiter geschärft werden. Und auch seitens bei euch von der Ombudsstelle hofft man natürlich, dass die Beschwerden zurückgehen, wenn alle zusammenarbeiten und wenn alle auf die gleiche Art unterwegs sind. Und zwar im Interesse der Kundinnen und der Kunden. Ich danke ganz herzlich, dass Sie da sind. Joy Müller, Leiterin vom Departement Markt bei der Swica.
Danke, dass ich da sein durfte.
Der Benjamin Marti, Chief Compliance Officer bei der Swica.
Danke, nochmal für die Einladung.
Und Susanne Müller, in Eichen Ombudsfrau Krankenversicherungen.
Auch ich bedanke mich. Besten Dank.
Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Swica Talks, sagt Stefan Lindi. Ade miteinander.